Deutschlandfunk Kultur Plus Eins mit Caro Corneli.
Ja, ganz herzlich willkommen, liebe alle Damen und Herren, zu dieser besonderen Ausgabe von Plus Eins mit Caro Corneli und Maren Kreumann. Das ist so schön, dass Sie heute da sind. Darf ich du sagen?
Ja, das sage ich einfach mal spontan. Das finde ich super.
Willkommen. Ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere sich ja dich gerne zu Weihnachten zum Essen einladen würde. Och. Du bist Professorentochter, Juristenschwester, Nachtschwester. Du hast 2 Grimme-Preise. Du bist Schauspielerin und Kabarettistin und Sängerin, also mit allen Weihwassern gewaschen. Ganz herzlich willkommen.
Dankeschön.
Jetzt ist es ja eigentlich so, dass wir unsere Gäste immer über eine kurze Anekdote vorstellen, weil diese Gäste, die hier kommen, sind alte Bekannte, gute Freunde. Jetzt haben wir zwei, wir sind uns erst einmal begegnet und das war in einer Maske beim RBB, es war eine Talkshow, da haben wir uns einmal getroffen. Es war so, ich saß in dieser Maske und wurde bunt angemalt und dann kamst du zur Tür rein. Und ich habe gemerkt, wie ich ein bisschen so nervös wurde und mir schwoll der Kamm und ich plusterte mich auf und ich erzählte vielleicht ein bisschen lauter, als nötig gewesen wäre, Sachen. Jetzt Frage an dich, passiert dir das öfter?
Dass jemand wegen mir lauter redet oder dass ich lauter rede?
Nee, dass die Leute, wenn du den Raum betrittst, auch weil du ja für Comedy bekannt bist, dass die Leute dann so das Gefühl haben, sie müssten jetzt besonders lustig sein.
Ach so. Ja, das ist mir gar nicht aufgefallen bisher. Muss ich jetzt echt mal, es ist toll beschrieben, weil ich kenne es von mir, also aus der Situation, in der du warst, kenne ich das, dass da irgendwie eine berühmte Person sitzt und man denkt, jetzt möchte ich doch auch irgendwie wahrgenommen werden, was sage ich jetzt Originelles oder so. Das kenne ich auch, aber so, dass jemand bei mir das macht, ist mir gar nicht so. Aber es ist, das ist schon ein Phänomen manchmal. Es gibt es schon, dass ich dann Menschen, die ich nicht kenne, dass die irgendwie was sagen wollen, wo sie bedeutend durch werden. Das gibt es manchmal, aber jetzt bei mir nicht öfter als bei anderen, glaube ich.
Nee. Also. Ja, also sieh es den Leuten nach. Ich glaube, das ist, man ist dann manchmal so ein bisschen aufgeregt. Also du bist tatsächlich auch aus meiner Kindheit oder sehr frühen Jugend schon so ein Idol. Ich habe dich nachts im Fernsehen gesehen und habe so gedacht, dass man sowas im Fernsehen überhaupt sagen darf.
Ach, das war dann bei Nachtschwester Kreumann?
Allerdings, ja. Allerdings.
Das ist aber toll.
Ja.
Da könnte ich jetzt ja auf dein Alter schließen. Also da musst du ja mindestens schon 6 gewesen sein.
Nee, um Gottes Willen, ich war 14. Ja. Also ich bin 81er Jahrgang und ich war so ungefähr 14 und ich saß nachts vorm Fernseher und da lief Nachtschwester Kreumann und da lief so ein Sketch. Du warst eine Fahrschullehrerin, die so Italienern, Türken, Afrikanern beibringt, wie man im deutschen Straßenverkehr redet.
Genau.
Und da vielen Wörter. Und ich musste immer sehr nah am Fernseher sitzen, damit mich keiner erwischt beim Fernsehgucken nachts. Und da vielen Wörter, da habe ich gedacht, das kann doch nicht wahr sein, dass man sowas im Fernsehen überhaupt sagen darf. Ja. Und
Mir fallen jetzt die einzelnen Wörter nicht mehr ein, aber ich erinnere mich an den Sketch, Pimmel war dabei. Ja, Pimmel, genau. Die übelsten Schimpfwörter, also wenn man Pimmel als solches ansehen will. Ja.
Über Humor und auch deutschen Humor werden wir uns gleich noch ein bisschen weiter unterhalten. Fürs Erste, schön, dass du da bist.
Ich freue mich jetzt auch, ich fühle mich schon wohl.
Ja. Caro. Liebe Maren Kreumann, lass uns anlässlich deines Besuches hier bei uns über Humor sprechen.
Ach, was?
Du hast kürzlich in einem Interview erzählt, dass du deinen Humor entdeckt hast, als du am Abendbrottisch als Kind mit deinen vielen Brüdern einfach ein lustiges Wort gesagt hast, aber so wie in die Stille hinein.
Ja.
Also du hattest schon mal Timing.
Ja, das war notgedrungen, weil ich aus einer Familie komme, wo sehr viel geredet wurde von allen. Und ich habe 4 Brüder, die alle sehr wortgewandt sind und 2 Eltern, vor allem mein Vater war extrem wortgewandt, meine Mutter auch nicht ohne. Und es wurde sehr schnell und sehr laut geredet. Und das ist auch, was wir gerade hatten, von sich bemerkbar machen irgendwie. Da war ich auf die Pausen angewiesen und das musste dann sitzen. Und die Pausen waren immer sehr kurz, weil immer irgendjemand sehr laut und sehr wortgewandt irgendein Argument Hand geführt hat.
Naja, Timing ist jetzt auch nicht unwichtig bei einem guten Joke, aber Timing kann man ja lernen. Findest du, jeder kann lustig sein?
Es ist ja wie mit dem Singen. Man sagt doch, jeder kann singen. Man muss nicht singen. Karo schüttelt den Kopf. Jeder kann lustig sein. Im Prinzip ja. Es kommt ja auf die Situation an.
Da wir reden jetzt nicht von unfreiwillig komisch. Das kann jeder mal.
Ja. Ich glaube, komisch sein ist auch irgendwie eine Geisteshaltung. Es setzt eine kleine Distanz zu sich voraus. Mhm. Im Prinzip kann es jeder, aber es ist, glaube ich, eine Sache im Hirn, ob man es kann.
Also man muss es vielleicht auch wollen.
Ja, man muss einen Sinn dafür haben. Man muss einen Sinn für Komik haben. Da kann man die Sachen, die einem passieren, anders wenden. Es hat was damit zu tun, wie man drauf ist.
Ja, vielleicht auch natürlich ein bisschen, wo man herkommt. Also es gibt lustigere Völker als die Deutschen. Man sagt ja, wir werden immer so ein humormäßig so ein Entwicklungsland. Angeblich gehen die Deutschen zum Lachen in den Keller. Habe übrigens noch nie verstanden, was das bedeuten soll. Ich hatte ein bisschen gehofft, du kannst das vielleicht erklären.
Dass man in den Keller geht.
Die Deutschen gehen zum Lachen in den Keller, sagt man doch.
Das ist ein komisches Bild, dass sie nicht gesehen werden. Als ob man dort die Sachen macht, bei denen man nicht gesehen werden will. Da könnte man ja aber auch sagen, sie gehen zum Sex in den Keller oder so. Den Spruch gibt es ja nicht, sondern zum Lachen im Keller. Was macht man im Keller? Da gibt es einen Hobbykeller.
Doch, man sagt ja auch, wer im Glashaus sitzt, der soll im Keller bumsen. Also zum Sex geht man auch in den Keller.
So das ist aber ein interessanter Schritt. Guck mal, da lerne ich doch viel Neues. Ich sage ja immer, Hörfunk bildet. Ja, schön.
Jetzt machst du ja in Satire und in Humor. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, das ist so ein Fettnäpfchen-Business geworden. In unserem Land. Ne? So jetzt in diesem Moment, wo die Gesellschaft sich in so viele mal mehr, mal weniger radikale Lager spaltet, ist es schwerer oder leichter, Witze zu machen als früher?
Die Witze selber kann man ja genauso leicht machen, aber wie sie ankommen, ist irgendwie heikler geworden. Die Gesellschaft teilt sich in mehr Gruppen auf, die sich artikulieren, würde ich sagen. Das ist auch eine Auswirkung von Diversität irgendwie. Also jede Gruppe hat auch ihre Empfindlichkeiten und artikuliert sich. Und das ist eigentlich gut, dass es eine größere Vielfalt gibt, dass diese ganzen Gruppen sich zu Wort melden. Es kann aber dann sein, dass man, habe ich jetzt so, das kommt dann natürlich schneller vor. Da muss man schön gucken, ob man trotzdem bei dem bleibt, was man jetzt gerade gedacht hat oder vielleicht auch sich korrigieren und sagen, das war jetzt echt, was weiß ich, ausländerfeindlich, schwulenfeindlich, je nachdem. Aber es passiert eben auch, also es passiert mir auch in der Sendung, dass die Leute dann sagen, das war nicht feministisch, also auch Feministen, meine feministischen Freundinnen manchmal sagen, das war jetzt feministisch nicht korrekt und so kannst du es auch nicht machen. Ob man die Ratschläge dann annimmt oder ob man sie einfach zur Kenntnis nimmt und weitermacht oder ob sie sozusagen in Gehirntätigkeit münden, die das Verhalten verändern. Das ist nicht unbedingt schlecht.
Aber ist in deinem Fall so, dass ihr, also ich nehme an, ihr habt ein Team, wenn ihr diese Witze, diese Gags schreibt, diese Sketche, dass ihr sagt, lieber erstmal machen und nachher Entschuldigung sagen? Oder gibt es manchmal, dass ihr sagt, darüber darf man einfach keinen Witz machen, der verlässt den Raum nicht?
In die Situation kommen wir gar nicht. Wir denken uns was aus und es ist allen, die bei Kreumann mitmachen, inzwischen irgendwie klar, allen Autorinnen und Autoren, was die Essenz dieser Sendung ist. Und es ist auch eine bestimmte Art von Humor. Zum Beispiel, dass man nicht grobschlächtig ist. Mhm. Oder also es gibt Sendungen, die plakativer sind, sagen wir mal so. Und da haben wir die Diskussion ganz selten. Und wenn sie kommt, dann genießen wir auch das politisch Inkorrekte. Ich bin natürlich völlig für das politisch Inkorrekte. Aber das schließt überhaupt nicht aus, dass ich eine bestimmte Haltung habe.
Es gibt zwei Leute, über die man noch wirklich offiziell lachen darf. Das eine ist der alte weiße Mann und das andere ist man selber. Da ist man, glaube ich, safe im Moment, wenn man über sich selber oder über den alten weißen Mann einen Witz macht. Bei allen anderen ist es doch so ein bisschen schwierig oder es fühlt sich immer wer auf den Schlips getreten.
Ich finde gar nicht, dass so viel über sich selber lustig gemacht wird. Also das machen wir zum Beispiel in unserer Sendung, das finde ich fast ein Alleinstellungsmerkmal. Weil oft bei der Comedy, also gerade bei der Stand-Up-Comedy, das ist ja ein bestimmtes Genre, das sozusagen nach meiner Anfangszeit erst nach Deutschland kam, da geht es doch ganz klar bei vielen drum, dass sie Bewertungen verteilen, Urteile sagen, dass sie bashen, dass sie runtermachen.
Ja.
Und das hängt auch mit dieser Form des Predigens zusammen. Ich finde ja immer auch kein Zufall, dass die Stand-up-Comedy aus einem Land kommt, wo auch die evangelikalen Prediger das Bewusstsein prägen. Mhm. Also manchmal hat diese Stand-up-Comedy auch was sehr von oben herab Beurteilendes und ganz klar einordnet, das ist gut, das ist schlecht, ich bin der Beste, ich bin schlau, ihr liebt mich, weil ich so schlau bin, dass ich alles das, was ihr denkt, einfach besser ausdrücken kann.
Ein bisschen wie im Gangster-Rap auch.
Wahrscheinlich, weil ich das besser ausdrücken kann. So, und das hat auch was Selbstgefälliges manchmal, diese Stand-up-Comedy. Wie Predigen auch manchmal was Selbstgefälliges hat. Und wir machen ja nicht Stand-up-Comedy, wir spielen kleine Filme, wir spielen kleine Sketche. Und da geht es immer um Dialoge und da kommt das, was gesagt wird, sozusagen wird in einem Dialog ans Licht der Welt gebracht. Und das ist, glaube ich, das ist weniger anfällig für diese Beurteilungsfalle, wo man einfach so als Besserwisser dasteht.
Weil es eine Geschichte ist.
Weil es eine Geschichte ist und weil sich jeder, der zuguckt, das Bild, die Erkenntnis sozusagen selber suchen kann. Und ich bin ein absoluter Fan davon und das ist nicht allgemein so verbreitet, glaube ich, dass man die Gruppe, der man angehört, auch durch den Kakao zieht, dass man sie also mit einschließt, dass ich also auch was über linksgrüne, schmallippige Feministinnen, die vegetarisch sind und lesbisch sind, so, dass ich die mit einbeziehe in den Humor, weil ich das elegant finde und weil man auch in der Gruppe sich am besten auskennt. Ich möchte das gar nicht den Machos überlassen, über Frauen die Witze zu machen. Das waren ja immer auch ganz doofe Witze. Man kann feinsinnige, selbstironische, erkenntnisfördernde Witze machen über die Gruppe, aus der man kommt. Und das ist dann elegant. Und ich finde es auch vom Demokratieverständnis gut, dass man sich selber zur Disposition stellt. Das ist nicht, du hast gesagt, das ist klar, dass das erlaubt ist. Es machen nicht wirklich so viele. Guck dir gerade in dem, ich wollte jetzt gerade sagen, die Männer in der Comedy an, aber es ist ja schon wieder eine Bewertung. Die neigen zum Es sind einfach die meisten, einigen wir uns darauf.
Könnte man ja auch mal sagen, also deutscher Humor war sehr lange Männersache, bis auf Anke und dich gab es Anke Engelke. Ich sag's mal, als ob ich sie kennen würde.
Eine gute Freundin. Es ist ja auch unsere ganze gute Freundin, weil wir sie so lieben und weil sie so geprägend war.
Und wie sieht es jetzt mit dem Nachwuchs aus?
Viel besser. Es gibt ja viel mit Karin Kebekus, es gibt Hazel Brugger, es gibt verschiedene Arten. Es gibt Martina Hill. Es hat sich aufgespalten in verschiedene Genres bei den Frauen auch. Und das ist so toll, dass es diese Vielfalt gibt. Es gibt welche, die Parodien ganz gut können. Es gibt welche, die einfach nur so plaudern. Es gibt wenig, die so, also Talkshow-Hosts, so also Late-Night-Hosts, das ist ein Fach, das gibt es immer noch nicht, ist nicht so vertreten. Man muss auch nicht alle Genres, die besetzt sind von Männern, zum Beispiel in den USA, vielleicht muss man die auch gar nicht erobern. Vielleicht finden wir unsere eigenen Formate. Ich mache ja auch ein anderes Format, als Comedy sonst ist. Ja. Also es gibt sonst keine Show, wo sozusagen hochwertige kleine Filme gemacht werden und dazwischen spielen zwei Frauen auch nochmal.
Das klang jetzt ein bisschen nach Porno. Hochwertige kleine Filme.
Alles dabei sein.
Bring mich mal auf den neuesten Stand. Also man darf neuerdings sexy und lustig sein, ja? Ich frage für mich selbst.
Ich hoffe doch sehr. Sexy und lustig war übrigens angesagt, bevor man sozusagen trutschig und lustig wurde.
Aber da lachte man ja nur über Dummheiten, die Frauen machen.
Ja, bei Marilyn Monroe zum Beispiel oder bei Clem. Ja, da war das war The Dumb Blonde. Das war die dusselige Frau, die dadurch komisch war, dass sie so ein bisschen dusselig war, aber irgendwie auch süß. Und das war natürlich im Prinzip eher ein Männerkonzept. Pfleger hat Ingrid Steger erfunden.
Ja, Ingrid Steger.
Und Billy Wilder hat sehr viel beigetragen zum Ruhm von Marilyn Monroe. Die war von alleine jetzt auch nicht so komisch, sondern die ist in super Kontext, in super Geschichten gestellt worden. Der hat aber begriffen ihre Komik, die sie natürlich selber mitgebracht hat. Aber der hat es begriffen und zur Geltung gebracht. Und dann gab es ja eine Zeit im deutschen Humor, da gab es hauptsächlich die Partnerin, also Evelyn Hamann, also die ich auch total verehrt habe, Rotraud Schindler bei Didi Haderforden oder Beatrice Richter bei Rudi Carrell. Das waren Idole, aber das war ja, es fiel mir ja irgendwann auf, das sind alles Frauen, die sozusagen zum Ruhme ihres männlichen Partners da waren, weil sie von dem Mann auch die Texte geschrieben kriegten oder er hat die beauftragt, jemand anders für die zu schreiben. Die waren als Ergänzung gedacht. Diese Frauen, das war ein ergänzender Frauenhumor. Und die Frauen, die die Männer nicht ergänzten, sondern ersetzten, wurden nicht so gefördert. Und dazu gehört eben, das war unsere Generation Anfang der 80er, da gehört Lisa Fitz dazu, da gehört dann vor allem die wunderbaren Misfits, die waren ja ganz großartig. Und Lisa war zuerst, glaube ich, mit dem ersten Bühnenprogramm, die Heilige Uhr, 81, ich kam 82 mit Stöckelschuh-Programm, auf der Untermitte Stöckelschuh. Also das war Anfang der 80er und es ist eine ganz andere Situation gewesen, als wenn man in einem männlichen Ensemble als Frau nach vorne geschoben wird. Dann wir haben uns selber die Themen gemacht und sind auf die Bühne gegangen. Das hat auch sehr viel Aggressionen geweckt.
Also, all die meine sehr lustige Frau sehen wollen, all denen lege ich Krollmann ans Herz. Und ich sage nur, Zwinker, Gott ist eine Frau. Die das gesehen haben, wissen dann schon Bescheid.
Darf ich sagen, 28. Januar, die nächste Sendung, 12:30?
Unbedingt. Ja. Das sagen wir jetzt alle 5 Minuten.
Das finde ich super. Weil es wird ja immer gesagt, Frauen wollen keine Karriere machen. Ich will Karriere machen. Ich will, dass sie alle gucken.
Das Jahr 2020, ne? Viele würden ja im Nachhinein sagen, boah, hätte ich das vorher gewusst, ich hätte gar nicht erst teilgenommen. Aber für dich lief's Bombe, muss man sagen, ne? Also du hast zum Beispiel den Ehrenpreis Bayerischer Kabarettpreis bekommen. Ja. Deutscher Fernsehpreis war deins, Karl-Zuckmeier-Medaille.
Ja.
Und wenn ich richtig gezählt habe, dann hast du in den letzten 5 Jahren 11 Preise gewonnen.
Ja, das ist wahnsinnig.
Das ist schon wahnsinnig.
Das ist wahnsinnig. Und jetzt dieses Jahr auch noch. Ich weiß nicht, ob das Überhänge vom letzten Jahr waren oder ob die wirklich für dieses Jahr gemeint waren. Nee, ist alles gut.
Kriegt man da irgendwann so eine Art Routine, so einen Preis entgegennehmen? Oder hast du schon sowas wie ein Preisempfangslächeln?
Nee. So oft passiert es dann auch nicht. Und ich musste mich ja in relativ hohem Alter erst dran gewöhnen, an diese Situation. Deswegen kann das gar nicht so eingefahren sein.
Ja, das ist die andere Variante, die ich jetzt anbieten wollte. Oder nimmst du jeden einzelnen Preis entgegen und sagst dir, ja, Bitches, dafür habe ich so hart gearbeitet die ganzen Jahre.
Hab ich auch. Und 20 Jahre hat keiner irgendwie was gesagt. Und auch bei der ersten Sendung, die ja im Prinzip von der politischen Inkorrektheit so ähnlich war wie das, was wir jetzt machen, obwohl natürlich die jetzige Sendung noch viel besser ist. So. Aber wurden wir nicht mal nominiert für irgendeinen Preis, weil es so ungewohnt war. Und es haben ganz viele Leute geguckt, aber sozusagen die entscheidenden Menschen, das waren zufällig alles Männer, also in den oberen Etagen, in den Sendern oder auch in den Printmedien zum Beispiel, dass so über einen geschrieben wird. Ich war die erste Frau, die eine Satire-Sendung hatte. Wenn du als eine Frau da stehst, läufst du Gefahr, auch wenn viele dich gucken, dass du trotzdem nicht wahrgenommen wirst. Und als ich dann weg war, war irgendwie in der ARD 10 Jahre lang in keiner Kabarettsendung eine Frau zu sehen. Das Irre ist, es ist keinem aufgefallen.
Es hat keiner gemerkt.
Das heißt, ja, es spricht total für die Frauenquote. Ich führe das noch aus. Ja. Als Einzige war ich da. Da haben sie nicht drüber geschrieben. Als dann die Gruppen kamen, die RTL Samstagnacht und so, da waren dann 2 Frauen, da hat man schon, konnte man ein Phänomen konzertieren, 2 Frauen. Dann kam im Spiegelartikel, die neuen lustigen Frauen, da waren zumindest 2.
2 Stück.
Ab 2 Stück ist man ein Phänomen. Aber als eine wirst du einfach nicht wahrgenommen, kannst du übersehen werden.
Ja.
Und ich hätte mir so gewünscht, tatsächlich, dass es eine Frauenquote gegeben hätte, als meine Sendung abgesetzt wurde. Ich wäre auch gerne Quotenfrau gewesen von Anfang an, war ich aber nicht. Aber als ich abgesetzt wurde, weil dann hätten sie entweder weitermachen müssen oder sie hätten eben eine andere schlaue Frau da hinsetzen müssen. Und die Mädchen, die alle Welt, aber vor allem die Frauen, selber die jungen Frauen, hätten gesehen, dass es diese Funktion gibt, von einer Frau
also
besetzt.
Also es war quasi so, dass die Fernsehmacher gesagt haben, das gibt es gar nicht, dieses Genre, weil einer, wie du sagst, ist ja nur einer, 3 ist eine Party, so.
Ja,
aber
bildet noch kein Genre.
Ach so, und das gibt es gar nicht und deswegen wird man auch übersehen.
Und deswegen haben sie sich nicht verpflichtet gefühlt, da wieder eine Frau hinzusetzen. In der ARD gab es dann die Nachfolgesendung vom Scheibenwischer, was früher Dieter Hildebrandt gemacht hat, da waren 3.
Gott hab ihn selig.
Den vermisse ich auch wirklich. Das waren 3 tolle, der Bruno Jonas, der Schramm und der Riechling. Und die haben das aber gemacht und die einzige Frau, die auftrat, war, wenn Riechling Angela Merkel nachgemacht hat. Und das reichte sozusagen. Da kam keine Frau mit der eigenen Texten oder so vor. Und das fand ich schon irre, dass es auch dass es keinem aufgefallen ist. Und das zeigt ja wirklich, wir müssen mit ganz anderen Mitteln uns zeigen. Und
also
eben
darf
nicht
ich sagen,
nur eine Frau.
Dass es mir wirklich aufgefallen ist, wirklich. Also ich saß ja da, wie gesagt, nachts und ganz nah vom Fernseher, damit die Mama nicht merkt, weil die schlief nebenan. Und mir ist das aufgefallen, als Nachtschwester Krollmann nicht mehr da war.
Das ist toll.
Aber ich habe mir jetzt auch nicht die Frage gestellt, wo sind denn die anderen? Ich habe das auch einfach so akzeptiert.
Ja.
Ich habe mir jetzt hier vier Fragen aufgeschrieben. Ich hoffe, wir sind schon warm.
Und zwar, du meinst, du hoffst, ich bin schon warm zum Beantworten.
Nee, wir beide. Das ist ein bisschen riskant. Ich habe ja gar nicht viel notiert. Ah. Ich habe aufgeschrieben, nimm uns mit nach Paris, nimm uns mit nach Tübingen, nimm uns mit nach Amerika und nimm uns mit nach Berlin.
Ach.
Das sind ja die Orte, vielleicht hast du auch noch an mehr Orten gelebt, aber das sind wohl Orte, die dich geprägt haben. Vielleicht nimm uns doch mal zuerst mit nach Amerika. Was hast du von den Amerikanern gelernt? Und wann warst du dort?
Das war nach dem Abitur. Ich hatte Juni 67 Abitur gemacht und bin im August, glaube ich, war es nach USA für ein Jahr. War zuerst bei einer amerikanischen Familie und dann am Frauencollege, an einem Frauencollege. Und das war ein ganz, ganz wichtiges und tolles Jahr für mich, weil ich da mich viel mehr getraut habe. Ich war ja auf einer gemischten Schule in Tübingen. Mhm. Ich war auf einem humanistischen Gymnasium. Das war bei uns gemischte Schule, ein Drittel Mädchen, zwei Drittel Jungs. Und irgendwann bin ich da verstummt. In der Pubertät, obwohl ich gut in der Schule war. Und also das war, gab gar keinen schulischen Grund. Ich habe mich nicht mehr getraut. Und als ich dann in den USA bei diesem Frauencollege war, habe ich mich auf einmal, ist alle Scheu von mir abgefallen und ich habe mich gemeldet im Unterricht und ich habe Sachen gemacht, Kurse belegt, die ich sonst nicht machen kann. Fechten, Psychologie, Madrigal singen, Theater spielen.
Das haben dir die Amerikaner beigebracht oder die Amerikanerinnen?
Ja, das war das erste College-Jahr. Das heißt, das ist eine super Idee für alle, die ihre Kinder irgendwie mal nach USA schicken. Ich finde das eine super Idee, mit anderen amerikanischen Kindern einen gemeinsamen Beginn zu machen. Das finde ich auch besser, als wenn ich während der Gymnasialzeit rübergegangen wäre und dann vielleicht nicht mehr in meine Klasse hätte können. Und wir waren alle Anfängerinnen und das verbindet total. Und ich hatte das Gefühl, die ermutigen einen bei Sachen, die man noch nicht kann. Mhm. Also zum Beispiel ist es überhaupt nicht schlimm in den USA, wenn man nicht ganz perfekt spricht. Ich sprach natürlich ziemlich gut, weil Sprache ist irgendwie mein Ding, aber ich kam an mit meinem... Wo meine amerikanische Mom sagte, oh Maren, she's our girl from Europe, she has the cutest British accent. So, natürlich, weil ich Beatles-Fan war und die ganzen Britpop natürlich gemacht, habe ich British Englisch gesprochen. Ja. Das habe ich aber nach den vier Wochen bei der Familie Smithers dann nicht mehr gesprochen, weil ich dann natürlich den amerikanischen Akzent dann angenommen habe. Ja. Aber die sind, also anders als ich in Frankreich empfunden habe, die sind sehr tolerant bei jemand, der irgendwas noch nicht kann, was man können muss. Ja. Das hat den guten Effekt, dass man Mut kriegt und sich Sachen traut. Zum Beispiel bei uns am College war eine, die war ein Jahrgang über mir, die schrieb ein Musical und die schrieb Sonette. Und ich dachte, Sonette, Petrarca, Shakespeare, das kann man doch nicht schreiben, das liest man nur. Ja. Und wir saßen dann oben am Dach von dem College-Gebäude, von dem Dormitory, wo wir waren und haben irgendwie geraucht, haben wir gar nicht. Wir haben nichts Böses gemacht, außer vielleicht eine Pizza außer Haus bestellt und haben uns dann unsere Ergüsse vorgelesen und unsere Sonette. Und ich dachte, wie toll, der schreibt Sonette. Und zu mir sagten sie immer, Maren, do the American for us. Und dann habe ich immer die amerikanischen Frauen nachgemacht. Das war meine Nummer sozusagen. Da haben sie sich immer totgelacht, wenn ich die parodiert habe. Mit ihrem Kaugummi und die sich nicht artikulieren konnten. Das konnte ich ja gut nachmachen als Deutsche. Ich konnte mich ja selber nicht artikulieren. So. Und das war eine große Ermutigung. Und ich habe dann als Nicht-Muttersprachlerin auch dort Theater gespielt. Ich habe einen Theaterkurs gemacht. Das war, glaube ich, die mutigste Entscheidung meines Lebens überhaupt, da reinzugehen, obwohl ich ja so eine Ehrfurcht vor Sprache habe und dass man das alles ganz, nur erst, wenn man ganz toll ist, kann man das machen. Und die haben gar nicht dieses Gefühl, sondern die gehen dann, wieso, mache ich jetzt einfach so. Und es ist heute auch ein bisschen anders. Heute ist
es
bei uns
ist immer
auch
noch hier auch so. Also Kindern wird gesagt, wenn du das nicht richtig kannst, dann lässt du das mal lieber bleiben und mach das mal nicht. Und wenn du ein Gedicht aufsagst, dann möge es vollständig sein. Und wenn du das nicht richtig kannst, dann halt lieber den Mund. Also ich verstehe auf jeden Fall, dass es dir Mut gemacht hat.
Das war einfach, und ich habe ganz viel aufgeholt an Schüchternheit, was ich verloren hatte in diesen letzten Jahren am Gymnasium, wo die Jungs dann immer sich gemeldet haben und ich habe mich irgendwie nicht getraut und dachte, ich war ja auch immer die Jüngste und ich dachte, das weiß ich noch nicht und ich muss erst noch nachgedacht haben. Und da haben die mir so eine Chuzpe irgendwie beigebracht und die waren auch so nett, die waren wirklich, die kommunizieren ja sehr nett, die Amis. Es war halt ein gut bürgerliches College, akademisch nicht besonders herausragend, aber die waren einfach, ist ja wurscht, ich muss nicht Harvard und ich muss auch nicht Strasberg gewesen sein. Ich habe dort eben mein Theater, das war toll, hat mir viel mehr über die USA erzählt, als wenn ich im Westen oder im Osten gewesen wäre. Jedenfalls, die waren so irgendwie so nicht arrogant, so gar nicht arrogant.
Und sie hatten nicht so viel Respekt vor Hochkultur.
Das hatten sie schon, ehrlich gesagt.
Ach so.
Also die haben dann schon...
Das habe ich jetzt einfach mal so aus deinen Worten,
ja,
aus
dem Kontext genommen. Ja, das haben sie schon. Und natürlich war ich die Einzige an dem ganzen College, die Griechisch gelernt hatte. Ich war ja auf dem Altsprachlichen. Und, ja, und die Latein und Griechisch konnte. Das hat, eine altsprachliche Gymnasium gibt es dort kaum. Und das sprach sich schnell rum. Und dann kam irgendwie eine, die war Senior, kam in mein... klopfte an meine Tür und sagte, ich wollte nur mal the girl kennenlernen, die Latein und Griechisch kann oder so. Und auch die Dozentin, ich weiß nicht, ich hatte einen Philosophienkurs und da habe ich dann die Begriffe auf Griechisch hingeschrieben, weil ich die so kannte. Und dann, das fand er höchst befremdlich. So, also diese Ehrfurcht haben sie schon. Sie haben auch die wahnsinnige Ehrfurcht überhaupt vor europäischer Kultur. Das kam mir auch irgendwie zugute, weil sie nicht nur ermutigend waren für das, was ich nicht konnte, sondern sehr würdigend für das, was ich konnte. Ja, ja. Also es war eine super Situation. Und dann habe ich eben angefangen, Theater zu spielen und war in allen Stücken drin und war tapfer und spielte irgendwie eine 90-jährige Frau bei Bernarda Albers Haus und hatte einen ganz tollen Dozenten da und der sagte am Schluss zu mir, und das fand ich das Ultimum an Ermutigung, der sagte zu mir, Maren, you should, why don't you keep doing it? You've got some talent. Und das finde ich heute noch eine sehr schöne Beschreibung meiner Begabungslage. Und das hat mich total stolz gemacht.
Jetzt rennt uns die Zeit so ein bisschen, aber nimm uns noch mit nach Paris, bitte, Maren.
Also Maren, ja, da war ich dann, Maren, das war natürlich, das war die linke Bewegung, die ich da,
wann warst du Kommunisten, in
Paris? 70 auf 71. Hm. Und das war, da habe ich sozusagen die 2 Jahre zuerst in Tübingen war, habe ich nur Theater gespielt und habe ich nicht mit Basisgruppen und Marx lesen oder so befasst. Und dort hatte ich eigentlich durch den Kontakt zu den anderen Stipendiaten, das war ein DAAD-Stipendium, haben wir angefangen, so die klassischen kommunistischen Texte zu lesen. Engels, also Ursprung der Familie und Kapital, also angefangen und so. Und vor allem war aber wichtig, dass dort waren die Kommunisten da zu der Zeit immer noch die stärkste Partei. Das war ja undenkbar für Westdeutschland. Das war eine Splittergruppe und man beschäftigte sich auch nur in abwertender Weise mit marxistischen Texten. Und dort war eine Art von Kommunismus, der so lebensfreudig war. Also das gab eine große Demo zum 1. Mai 1971. Das war dann 100 Jahre Kommune, Tage der Kommune, gibt es ja das von Brecht auch das Stück. Und das war ja ein revolutionärer Aufstand. Und haben die 100 Jahre gefeiert. Und da waren, ich glaube, 1 Million Menschen auf der Straße und alle aus allen Berufsgruppen. Und mich hat so beeindruckt, dass eine Abordnung von den Folies Bergères dabei war.
Da waren Maren?
Erstens die leicht bekleideten Frauen. Ja. Und dann aber auch natürlich jede Menge Schwule. Und die da bei den Kommunisten mitgingen und extrem gut aussehend waren. Ich glaube, sie rochen auch gut, wenn sie vorbeigingen. Das weiß ich jetzt nicht mehr. Ich setze mich jetzt voll auf sämtliche Klischees. Jedenfalls habe ich das total genossen und es war für mich eine neue Welt und ich dachte, was für eine tolle Art, so links zu sein und was für eine tolle Art, zu demonstrieren. Ich war doch noch nie auf die Straße gegangen zu demonstrieren. Tübingen, mein Gott, da gab es dann schon.
Einmal um die Litfaßsäule.
Jedenfalls, das war eigentlich die Offenbarung in Frankreich.
Also könnte man sagen, dass diese Gegensätze, also in Amerika gewesen zu sein, hat dir etwas beigebracht, nämlich diesen Mut, diese Unverfrorenheit, aber auch dieses tiefgreifende, linke, gebildete aus Paris macht dann sozusagen erst einen richtig coolen Menschen.
Ja, das waren wirklich Erkenntnisse. Also
sehr gegensätzlich.
Sehr, sehr gegensätzlich. Das eine war Unbefangenheit stärkend und das in Paris war sozusagen große Erkenntnis, du bist hier, du hast es am Anfang gesagt, Professorentochter aus Tübingen, dass das nicht die ganze Welt war, dass es sowas wie Arbeiter gibt, eine Arbeiterklasse, dieses Wort, das war für Tübingen kaum, da gibt es ja nur Uni-Angehörige, so hatte ich jedenfalls das Gefühl, so ungefähr. Und das hat mir eine ganz andere, sozial gesehen und politisch gesehen, eine ganz andere Welt eröffnet und wirklich meinen Horizont erweitert. Da dachte ich auch, wie berniert war ich bis dahin, dass ich dachte, das ist das Leben, das ist die Welt.
Die einen sagen Maren, die anderen sagen Maren. Maren, sagt der Franzose. Ich freue mich so, dass wir diese Sendung heute gemeinsam machen können.
Ich genieße es auch total, ehrlich gesagt. Aber
da ist so eine Sache.
Ist jetzt off record.
Ja, die fiel mir heute früh um 7 ein, als ich aufgestanden bin. Und habe ich an dich gedacht, weil wir uns heute hier ja verabredet hatten. Und zwar, und dann hatte ich die um 9 wieder vergessen, als ich sie aufschreiben wollte. Und als ich dich vorhin sah, fiel es mir wieder ein. Ist das ein Silberblick?
Also mit anderen Worten, schielst du ein bisschen.
Also ich schiele, ich neige gegen Abend. Toll, wie genau du hinguckst. Also vielleicht schiele ich auch doll und jeder sieht das. Aber
ich glaube, ja. Also nicht so doll, aber man sieht.
Also es liegt aber auch, dass ich mit einem Auge aufs Mikro gucke und auf dem anderen dich angucke. Ja. Also das ist sehr schielaffin, diese Situation. Aber ich habe tatsächlich vor allem gegen Abend oft einen leichten Silberblick, sage ich auch immer allen Kameraleuten, wenn ich da müde werde, müsst ihr ein bisschen nochmal dann drauf aufpassen, dass es nicht zu, dass man es nicht so sehr sieht. Ich bin ja von Kind an sehr kurzsichtig. Seit ich 7 bin, bin ich kurzsichtig und trug eine Brille. Und die Augen sind so ein bisschen der Schwachpunkt. Und man sieht bei mir immer an den Augen, ob ich müde bin.
Es ist jetzt bin ich aber der Blick von Barbara Streisand, ne, den du da hast.
Also, das ist natürlich ein Kompliment. Das hat auch mal ein Kritiker ehrlich geschrieben, ganz früh. Hat mal geschrieben, ich weiß nicht, wer ist, aber sie hat... sieht nicht nur aus wie Barbara Streisand nach Schlankheitskurs, sondern hat auch deren selbstironische Komödie. Und ich glaube, er meinte auch den Silberblick.
Jetzt weiß ich ja, weil ich ein paar Interviews mit dir geguckt habe, wenn du ein kleines Glas Sekt trinkst, 5 Minuten später siehst du sehr scharf, aber das hält nicht lange an, leider.
Das ist ein ganz tolles Phänomen und ich fand es wichtig, das meinem Augenarzt zu sagen. Der wollte es aber gar nicht wissen, weil ich finde, das könnte man in die Therapie von Kurzsichtigkeit ja auch einsetzen. Aber irgendwie fand er das, glaube ich, zu unseriös. Das ist wirklich ein Phänomen, also Sekt oder Weißwein, also 0,1, 2 Schlucke und dann geht es los nach ein paar Minuten und ich sehe wie eine junge Göttin, ich sehe alles. Und es ist so ein Genuss, weil sonst sehe ich ja schlechter. Also ich habe dann die Linsen drin oder die Brille und es ist nie so ganz. Und nach dem Genuss dieses hellen Alkohols, manchmal sprudelnd, ist es einfach wahnsinnig schön, was ich sehen kann. Und aber dann geht es weg. Und es hilft nicht, wenn man nachtrinkt.
Ich wollte gerade sagen, aufgepasst, liebe kurzsichtige Damen und Damen da draußen, nicht ganz viel trinken, dass man davon scharf sieht. Dass man davon nicht scharf sieht, weiß ja jeder.
Und sonst so?
Mein Ding in diesem Jahr.
Heute.
Hallo, ich bin Wolke. Ich bin 15 Jahre alt. Ich habe die Schule gewechselt und habe da meine jetzige beste Freundin in meiner Klasse neu kennengelernt. Und auch ganz viele neue Menschen, die sehr politisch sind. Dadurch wurde ich auch sehr politisch. Über ein Jahr wohnen wir alle der beste Freundeskreis, den man hat. Unsere Hauptstränge in der Gruppe sind auf jeden Fall kommunistisch, anarchistisch und syndikalistisch. Vor Corona haben wir uns jede Woche getroffen. Jetzt treffen wir uns auch jede Woche, aber halt online. Wir wollen alle was verändern. Wir sehen alle Probleme in der Welt und wollen die zusammen lösen und suchen zusammen. Ein Projekt von uns war Obdachlosenhilfe, wo wir uns in Fünfergruppen getroffen haben und Klamotten, Essen und zum Beispiel Masken an Obdachlose verteilt haben. Die Arbeit gegen das Nazi-Problem oder rechte Strukturen in Deutschland, sowas ist mir sehr wichtig. Die Partei, der Dritte Weg, die hatten einen Aufmarsch und wir haben schon ziemlich viel vorher da geplant und haben geguckt, wie die Straßen da sind, wo man gut Leute abfangen kann. Die Chance, dass Nazis da frei rumlaufen können, einfach verhindern können. Wir haben uns irgendwie um 11 getroffen, dann sind wir da zusammen als Gruppe hingefahren. Die ganze S-Bahn war schon voller Leute, die auf den Gegenprotest gegangen sind. Es war super gute Stimmung. Und wir haben halt geschafft, dass die Nazis ihren eigentlich 4-Stunden-Weg, konnten sie nicht laufen, sondern standen nur 4 Stunden rum und sind ungefähr 100 Meter gelaufen. Es war ein sehr anstrengender Tag, aber genauso welche Tage braucht man halt, damit man weiß, ey, wir haben was geschafft. Es ist nicht umsonst. Die konnten nicht laufen, sondern wir haben denen gezeigt, das geht hier nicht. Ihr habt hier keinen Meter für eure Propaganda und eure Scheiße. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass man die Welt in kleinen Schritten ändert. Viele, ganz, ganz viele kleine Schritte. So oft man kann am Tag. Jedes Lächeln, was man auf einer Straße gibt. Ich habe echt Leute kennengelernt, die ich mehr vertraue als alles andere. Ich habe zum Beispiel meinen Freund dadurch auch kennengelernt, der mir sehr viel bedeutet. Ich habe so viele schöne Menschen kennengelernt. Also echt die besten Freunde meines Lebens.
So, liebe Maren Kreumann, du hast 4 ältere Brüder.
da denkt man ja erstmal, oh schön, ich möchte das Nesthäkchen von vier älteren Brüdern sein. Hat es auch irgendwelche Nachteile, vier ältere Brüder zu haben?
Ja, weil ich die so toll fand. Ja. Also was eigentlich kein Nachteil ist, sondern ein Vorteil, dass ich die geliebt habe und stolz auf dich war. Und ich wusste, wenn jemand böse zu mir ist, kommt einer meiner Brüder und verkloppt den.
Oder vier so. Das ist auch echt eine Hausnummer.
Ja. Das war natürlich eigentlich schön. Aber weil ich die so großartig fand und auch überhöht habe natürlich, ist es, glaube ich, ein Grund, warum ich dann irgendwann so schüchtern wurde oder eingeschüchtert war. Weil ich dachte, so toll wie die kann ich sowieso gar nicht reden und lustig sein. Und also als Kind kriegst du ja nicht mit, ist es, weil die Jungs sind oder ist es, weil die älter sind. Natürlich habe ich mitgekriegt, die sind natürlich schlau, weil sie älter sind, aber irgendwie war die Frauenseite doch dann wenig, die Mädchenseite doch wenig vertreten bei uns. Und es hatte irgendwie auf Selbstbewusstsein gedrückt, fand ich. Und ich musste weg von dem ganzen Beschützen und Toll und Nesthäkchen, um mein eigenes Standing eigentlich dann zu erwerben. Ja. Dafür war dieses Jahr in den USA eben auch so wahnsinnig wichtig.
Ziemlich genau darauf zielte eigentlich auch meine Frage ab, weil ich kann mir vorstellen, dass es angesichts von so viel Jungsenergie und bestimmt auch einer Art von Musikexpertise gar nicht so leicht ist, einen eigenen Geschmack zu entwickeln, Musikgeschmack zu entwickeln. Also weißt du noch, wie das zu dir kam?
Ich weiß sehr gut, wie das zu mir kam. Also der Musikgeschmack war ja erstmal geprägt durch den Kirchenchor. Da bin ich mit 5 reingegangen und das fand ich ganz toll. Bach, Schütz und so weiter, das liebe ich heute auch immer noch. Parallel dazu aber, mein zweitältester Bruder vor allem, der hat AFN gehört und hat ein Tonbandgerät und hat bestimmte AFNs, also American Forces Network,
Radiosender.
Der amerikanische Armeesender, hat diese Sachen auf sein Tonband aufgenommen und hörte das immer. Und der hat mich total geprägt, da habe ich mitgehört und da habe ich Elvis Presley kennengelernt und war sofort verliebt in Elvis Presley, den ich noch nie gesehen hatte, aber wo ich die Stimme kannte und dachte, oh, aufregend. Und diesen ganzen Rock'n'Roll fand ich super. Das war natürlich, ich war 8 oder 9, also es war eigentlich zu früh, das hätte ich aus eigenen Stücken noch nicht mehr erarbeitet. Da habe ich das übernommen, was meine Brüder hat, also der Bruder, mein Bruder Burkhard. Das war meine erste Musikphase außerhalb von Klassik und ich habe ja auch Klavierunterricht gehabt und so. Das Klassik, das war Eltern, das machte man, das machten irgendwie, fanden alle gut, das war nichts Besonderes. Aber das mit der Popmusik war was Besonderes. Und natürlich hatte ich irgendwie das Bedürfnis, meine eigenen Sachen zu finden. Und das war, wenn die Pubertät anfängt, so war das bei mir natürlich, so ist es bei allen, sucht man auch die eigene Musik. Und das war natürlich dann die Beatles-Phase Anfang der 60er und die Popmusik, vor allem aus Britannien, aber auch immer noch aus den USA. Die Beatles haben ja auch, sagen wir mal, Chuck Berry gecovert und haben diese, die ich schon kannte von den 50ern, haben die ja auch als prägende Figuren gehabt. Also Beatles und Stones und Kings und so. Das war also der Britpop, auch Dionne Warwick, das ist die Springfield, die ich viel in meinem Bühnenprogramm singe. Das war total prägend und das habe ich mir wirklich ganz selber erarbeitet mit dem Kofferradio unter der Bettdecke, wo dann Radio Luxemburg die Hitparade kam Sonntagabend.
Dein Bühnenprogramm heißt In My 60s. Geilerweise heißt es immer noch In My 60s, obwohl du schon gar nicht mehr in deinen 60ern bist.
Das muss ich dann immer klären am Anfang erst, aber ich kann deswegen das Programm leider nicht umstellen.
Aber es sind ja Lieder aus den 60ern.
Ja, natürlich,
ne?
ja.
Hauptsächlich welche? Also gibt es uns immer wieder die gleichen?
Ja, ich bleibe bei dem Programm. Das hat eine Dramaturgie, das Programm. Es hat Texte und Lieder, die sind aufeinander abgestimmt. Das ist wie ein kleines Theaterstück. Da habe ich eine gute Form für gefunden und das behalte ich. Ich singe vor allem Dusty Springfield, die ich damals sehr verehrt habe. Das war die weiße Sängerin mit der schwärzesten Stimme. Und ich singe aber auch
Son of a Preacher Man ist, glaube ich, ihr größter Hit. Oder
ja, das kam damals durch den Tarantino-Film nochmal richtig gut raus. Aber auch eben die Girlgroups, die amerikanischen Girlgroups. Ja, das waren Gruppen, die Lieder hatten, die irgendwie einfach waren, aber total ins Herz trafen. Und viele von denen waren von Phil Spector produziert, ja. Der einer der größten Produzenten und Arrangeure dieser Zeit war.
Hat der nicht irgendwen umgebracht?
Der ist knatschverrückt, der ist frei assoziiert. Das ist ein Verbrecher und das ist ein autoritärer, also der ist ein Mann, der hat eine totale Schacke, der Kontrollwut, der hat Frauen schlecht behandelt. Wirklich alles Schlechte, was man sagen kann über Mann, vereinigt er in sich. Der hat diese Frau umgebracht, der sitzt im Knast. Aber er war ein begnadeter Produzent und hat vor allem diese Mädchen.
Möglich.
Du kannst ein schlechter Mensch sein und gute Musik produzieren.
Ja, du kannst ein schlechter Mensch, du kannst ein Macho sein, du kannst ekelhaft sein zu Frauen und trotzdem auch möglicherweise gute künstlerische Arbeit. So, das, da kommen wir schon in heikle Gefilde. Da So, aber der hat Lieder gemacht, die so Mädchenseelen ins Herz getroffen haben.
Schräg,
so,
oder?
Be My Baby oder sowas. Ja. Oder Going to the Chapel and we're gonna get married. Ach. Ein ganz schlichtes Lied, ganz wirklich super simpel, aber so, so schön. Den Zeitgeist treffend.
Wie erklärst du dir, dass es so unwahrscheinlich viele Lieder über Liebe, aber vergleichsweise wenige über Geld gibt oder über Gesundheit oder so? Warum immer Liebe? Immer. Wie ist das zu erklären?
Ja, Money gab es ein Beatles-Lied auch.
Ja,
aber das
auch,
war,
aber
das war
eine
nicht
Menge.
So ein Hit wie She Loves You oder I Want to Hold Your Hand.
Ist schräg,
naja,
oder?
Das ist Geld.
Es muss nicht nur Geld sein, also auch andere Themen, so, die kommen einfach fast nicht vor, habe ich das Gefühl.
Ja, Liebe ist einfach, es hängt vielleicht damit zusammen, dass diese Popmusik natürlich vor allem in der Pubertät einsetzt. Und da ist Liebe einfach das beherrschende Thema. Wie geht es? Wie ist das mit dem anderen Geschlecht? Ist es überhaupt das andere Geschlecht? Bei mir hat das sprechen wir später drüber.
Ja.
Aber was ist Sex? Was ist Liebe? Also diese ganze Thematik, die sich auf einmal auffächert, die vor dir liegt, wo du denkst, ich bin da Teil davon vielleicht. Aber diese Themen wurden auch damals zum Beispiel, neu entdeckt in der Popmusik. Es kam natürlich, also der große Einfluss ist natürlich das Buch Lolita von Nabokov.
Ja.
Aber es ging natürlich immer darum, ab wann darf man Sex haben, ohne dass es kriminell ist. Also The Age of Consent heißt es im Englischen.
Ja.
So,
und
das, diese also festen Regeln kamen ins Wanken natürlich durch die sogenannte sexuelle Revolution. Diese Lieder waren schon früher, die
also
haben, glaube ich, das
mal
erst in Gang gebracht.
Deine Antwort auf die Frage, warum gibt es so viele Lieder über Liebe und keine über Geld, ist, weil 14-jährige Mädchen wissen wollen, ob sie Teil von dem Game sind. Ist ja nicht schlecht.
Und die 14-Jährigen, das behält man ja auch. Was man in der Pubertät hatte, behält man sein Leben lang bei. Man hat auch eine Nostalgie an die Pubertät. Man hat eine Nostalgie an das erste Mal. Und alle Liebeslieder erwecken wieder
in einem. Es gibt eine Zeit, da handeln alle Lieder im Radio von einem selbst.
Ja. Ja, weil man auch diese Entwicklungshilfe braucht.
Ja.
Und Popmusik ist Entwicklungshilfe.
Du hast selber sehr viel auch gesungen und alles, was du gerade gesagt hast, quasi kulminiert vielleicht in deiner Coverversion von Young Girl. Hast du auf der Bühne gesungen in dem Programm Gebrauchte Lieder?
Young Girl, get out of my mind. My love for you is way out of line. Better run, girl. You're much too young, girl. With all the charms of a woman, you kept the secret of your youth. You led me to
Also das ist jetzt wirklich ziemlich unglaublich. Ich hatte diesen Song ausgesucht, aber ich hatte ihn gar nicht gehört. Und nach allem, was du vorher erzählt hast, es ist ja wirklich, war jetzt ja feilgenau auf dieses Lied zugeschnitten, inhaltlich auch. Ne?
Ja, das war ja auch für ein Kind, das es hört. Also ich habe ja die Informationen dazu noch zusammengebaut. Das war Anfang der 60er. Aber Ende der 50er war zum Beispiel Jerry Lee Lewis. Von dem wurde gesagt, er hat seine Cousine geheiratet, die ist 13. Gut, zu dem Zeitpunkt war ich irgendwie 9. Du denkst auf einmal, komme ich etwa, also bin ich vielleicht auch
kommt
interessant?
Kommt etwa ein sehr alberner Mann und heiratet mich weg, wenn ich 13 bin?
Ja, also auf einmal kommt das Thema auf, dass dass man in dem Alter, wo man ist, obwohl man soll ja heiraten und das, da ist man dann über 20 wahrscheinlich, also so, das kam durch die Popmusik auf mich zu. Mhm. Und dieses Young Girl hatte ich ja nochmal richtig thematisiert. Das ist der Popsong-Satz, sagen wir mal, zum Roman Lolita, wenn man so will.
Ja,
die Triviale, ja. Auf der Trivialebene, also auf der Pop-Ebene sagen, trivial ist es ja nicht. Aber es ist ja sehr interessant, dass er bei also der Sänger Gary Puckett,
okay, das war schnell.
Der singt dann ja, also das Mädchen hat Make-up und er kann ihr Alter gar nicht erkennen und sie versteckt ihr Alter unter diesem erwachsenen Look. Und
er kann echt nichts dafür.
Und die Kernzeile heißt, that come on look is in your eyes. Also sie provoziert ihn, sie ist schuld. Ja. Sie verführt ihn.
Ja.
So, aber in dem Lied hält er ja noch stand und er sagt, geh lieber nach Hause, deine Mutter wartet, sonst passiert dir noch was Schreckliches. Aber diese Situation ist natürlich extrem brisant und das habe ich als Kind auch so empfunden. Es geht um Sex. Also es geht um, wie sieht Sex für mich aus? Oder komme ich vielleicht dafür wirklich schon in Frage, bevor ich 27 bin und heirate? Ich habe ja nie in meinem Leben geheiratet. Aber früher habe ich gedacht, wenn man heiratet, ist man irgendwie uralt, dann ist man über 27 oder so. Habe ich gedacht.
Ja, und dann hat man
auch Sex. So.
Natürlich. Ja. Ja. Wer 27 ist, darf Sex haben, meine Damen und Herren. Legen Sie los. Maren Kreumann bei Plus Eins. Du bist genauso alt wie die Bundesrepublik Deutschland. Ist das korrekt? Du bist 49 Jahre alt.
Ja, 49, genau.
Wie
genau.
Die Bundesrepublik.
Ja, ist ja eigentlich ganz schön. Eigentlich ein ganz schöner Gedanke.
Ja. Und jetzt war das ja so, dass du mit 48 Jahren aufgehört hast oder aufgehört wurdest vielleicht auch mit Nachtschwester Kreumann.
Mhm.
Also ein bisschen ist die Frage, warum und hat dich das sehr geärgert?
Ja, also es hat mich gewundert eigentlich, weil die Sendung ja gut lief.
Ja.
Die wurde ja viel geguckt, die hatte eine hohe Einschaltquote. Man hat ja dann nur die Erklärung von dem, was passiert. Es gab eine Programmstrukturreform und innerhalb dieser Programmstrukturreform gab es diesen Sendeplatz spät Sonntagabends dann nicht mehr, weil eine neue Talkshow gemacht wurde. Da haben dann Menschen aus der ARD zu mir gesagt, das wird ja in deinem Sinne sein, das moderiert eine Frau. Das war damals Sabine Christiansen. Haha. So. Und alle anderen folgenden Sendungen, zu denen Nachtschwester Kreumann damals war am Sonntagabend, verschoben sich dann bis in die Nacht hinein und wir sind dann eben runtergefallen und gar nicht mehr
gesehen. Quasi hinten rausgefallen.
Ihr
werdet in den neuen Tag hinein.
Genau, wir werden in den neuen Tag hinein, das heißt, es gab uns dann nicht mehr. Und das fand ich eigentlich ganz schön blöd von denen, weil es ja eine gut laufende Sendung war. Und sonst hat man ja immer, wenn man anspruchsvolle Sachen hat, hört man das Argument, schon ganz gut, aber meine Tante Erna in Wanne-Eickel versteht das nicht oder so. Man muss für den Mentor. Und die Einschaltquote hatten wir ja. Es war zwar eine sicher unartige Sendung, aber wir hatten eine gute Einschaltquote.
Also unartig ist auch ein schönes Wort in dem Zusammenhang.
Ja, so wurde es ja vielleicht auch gesehen.
Ja.
Und, natürlich hat mir das was auch gemacht und ich dachte, naja gut, dann mache ich eben jetzt eine Comedy-Sendung. Es fing gerade so die Comedy-Serien an, also ich hatte viel in den USA natürlich auch geguckt und ich wollte eine Comedy-Serie machen. Ich hatte auch schon eine Produktionsfirma mit mir in der Hauptfigur und ich sollte eine Psychologie-Professorin spielen, die total unpsychologisch mit ihren Studenten ist. Mhm. Das fand ich eine super Idee, weil es auch alt und jung schon mal verband und so. Und das haben wir nicht losgekriegt, dann wurde auch nicht begründet. Also die wollten mich einfach nicht mehr haben, auch in dieser Comedy-Serie. Da wurde gesagt, das ist zu intellektuell. Wenn Psychologin, dann eine Briefkastentante bei einer Society-Print oder so.
Ja, ja.
Also sie wollten mich einfach nicht mehr haben. Das war schon, habe ich ein bisschen geschluckt, zeitversetzt. Aber dann habe ich gesagt, naja gut, man hat ja auch kein Anrecht auf eine Karriere oder so.
Ja.
Und ich mache wieder habe ich gebrauchte Lieder gemacht dann im Jahr 2000, zwei Jahre danach. Und habe dann so weitergemacht und habe als Schauspielerin gearbeitet. Jetzt. Aber es war schon, ja, ich fragte mich eigentlich, warum.
Jetzt hätte man zu diesem Zeitpunkt ja sagen können, naja gut, hier, ich bin 48 Jahre alt, ja, das war schön. Und dann gucken, ob man vielleicht noch so kleinere Engagements oder so kriegt. Aber du musst ja unheimlich hungrig gewesen sein oder noch eine Rechnung offen gehabt haben.
Natürlich.
Dass du so viel Energie freigesetzt hast, dass dann sozusagen fast 20 Jahre später es nochmal richtig
losging für dich?
Natürlich mit 48. Ich fühlte mich ja noch nicht, das war ja erst 10 Jahre. Ich habe ja später angefangen mit Fernsehen. Ich war ja Ende 30, als ich die erste Fernsehrolle hatte. Und mein Karrierebedarf war noch lange nicht gestillt. Ja. Und ich wusste auch, da schlummert noch mehr. Ich habe ja noch andere Potenz in mir, die hat sich noch gar nicht den Weg bahnen können. So. Und da habe ich natürlich, da habe ich Bühne gemacht, da kann ich einfach machen, was ich will und die Leute kommen dann so. Das war ganz toll und ich liebe es eben zu singen. Ich habe eine wunderbare Band gehabt, das war damals mit Johannes Roloff, der auch mit den Geschwistern Pfistern arbeitet. Und ach, ich habe es einfach geliebt, es hat mir so gut getan und ich bin gut durchblutet, wenn ich auf der Bühne stehe und singe, es ist großartig. So, und ich hatte einfach gute Laune dadurch. Verbitterung habe ich ja, das war gar nicht drin. Und dann kamen irgendwie andere Rollen und dann habe ich mich auch als Schauspielerin weiterentwickelt und es kam so langsam, aber ich bin eben Spätentwickler und ich habe spät angefangen mit allem, aber auch eben mit Fernsehen. Und dann muss ich eben jetzt im Alter, jetzt mit 71 auch das nachholen, was ich eben mit 21 dann noch nicht gemacht habe. Andere fangen ja vielleicht mit 18 an zu spielen und ich habe mit 38 angefangen.
Ich stand mit 4 auf der Bühne tatsächlich.
Ach, siehst du, und jetzt bist du schön hier beim Funk.
Sehr gut. In einem Sketch mit Susanne von Borgetti, da trefft ihr euch in so einer Abstellkammer und beide versteckt ihr euch aus Altersgründen vor der Welt in dieser Abstellkammer und redet über das Älterwerden und dann stellt ihr fest, dass man ja schon noch große Rollen bekommt in Filmen, aber eine von euch hat die böse Gewitterhexe Rumpumpel gespielt und die andere war die Oma von Wendy.
Genau.
Da stellt sich doch die Frage, wo sind denn die geilen Rollen für die Frauen über 50?
Ja, die kommen jetzt mehr, weil diese Forderung auch immer lauter gestellt wird von Frauen, von Schauspielerinnen. Und außerdem, weil die Leute ja merken, die die Macht haben an den Sendern, dass das Publikum zu über 50% weiblich ist. Und natürlich sind da auch ältere Frauen und die wollen ja Identifikationsfiguren haben. Also die machen das nicht, weil sie unbedingt feministisch sind, diese Oberen beim Fernsehen, sondern weil sie sagen, wir wollen schön Quote haben. Und da müssen wir einfach ein paar Frauen zeigen. Und das wird so ein bisschen besser, aber es ist immer noch nicht wirklich. Es ist immer noch, es sind einfach viel mehr, es gibt ja auch Untersuchungen darüber, wie viele Frauen und wie viele Männerrollen. Und bei Frauenrollen zum Beispiel, wie viel Textanteil ist bei Frauenrollen, die sich nur über Männer unterhalten oder über Liebe unterhalten. Also da ist noch ein großer Nachholbedarf. Und dadurch, dass ich die eigene Sendung, ich springe jetzt, also wir sind jetzt in der Zeit, wo ich schon wieder Kräumern machen darf, seit 4 Jahren, seit 3 Jahren, da kann ich natürlich schalten und walten, wie ich will, so ziemlich, und kann einfach in jedem meiner Sketche kommt eine alte Frau vor, weil ich einfach 71 bin. Das ist ein unschätzbarer Vorteil. Und die kann ich ganz tolle Sachen erleben lassen, natürlich mit Hilfe meines tollen AutorInnen-Teams. So. Also wir sind da extrem
Sebastian Koller schreibt viel, ne?
Ja, Sebastian
Koller. Den kenne ich lange und gut. Er ist wirklich ein ganz toller Autor.
Sebastian Koller ist ganz toll. Das
sei liebe Grüße an dieser Stelle.
Das gebe ich gerne weiter. Der hat, da habe ich das Große losgezogen. Also der ist unser Headwriter, der schreibt nicht nur toll, sondern der kann wunderbar kommunizieren. Und es geht ja darum, was ich bin, sozusagen den Transfer von meiner Person zu machen zu der Sendung, die meinen Namen hat. Und da sind ja ganz viele Leute dran beteiligt. Und das macht unser Headwriter Sebastian Koller einen ganz entscheidenden Anteil dran.
Jetzt müssen wir irgendwie natürlich den Bogen kriegen. Wir haben ja gesagt, wir wollen noch über Sex reden.
Es ist ja alles Sex. Hängt ja alles mit Sex zusammen.
Ich habe den Bogen. Du hast mal in einem Interview gesagt, älter werden, wenn man lesbisch ist, ist einfacher. Warum ist das so? Warum ist... Denkst du das?
Also älter werden für eine heterosexuelle Frau finde ich schwierig, so ähnlich wie für schwule Männer, weil beide Gruppen von Menschen extrem nach ihrem Äußeren, nach ihrer Physis beurteilt werden auf dem Sexmarkt. Und ich will nicht sagen, dass Lesben jetzt unattraktive Frauen mögen, das nicht, aber es zählt etwas anderes als attraktiv, zum Beispiel eine Autorität, zum Beispiel eine Klugheit, zum Beispiel eine Reife, zum Beispiel Hirn. Oder ich möchte es mal als Autorität beschreiben. Also ich kenne einige Frauen, die Frauen lieben, die das eben toll finden. Und das kriege ich auch gespiegelt. Und deswegen ist es keine arme Zeit jetzt für mich. Oder wo ich sage, ach scheiße, früher war alles besser. Nee, jetzt ist gerade sehr gut. So.
Dann hätte ich noch eine andere Frage, weil du bist ja sehr spät, hast du erst deine Homosexualität entdeckt und warst vorher mit Männern zusammen. Das heißt, du gehörst zu den wenigen Leuten, die diese Beziehung tatsächlich gegeneinander halten können. Liebe mit Männern und Liebe mit Frauen. Wo würdest du sagen, liegt der größte Unterschied? wenn man das so, ich weiß nicht, ob man das schnell zusammenfassen kann.
Ah, das ist jetzt ganz schwierig, als ob ja, ich da bewerten muss. Dann müsste ich sagen, mit den Männern, das erwarten alle, dass sie sagen, mit Männern war scheiße. Und
nee, überhaupt, Frauen nicht, überhaupt nicht.
Das stimmt überhaupt nicht. Es gab vorher auch schon, wie wir in Deutschland gewohnt sind, zu sagen, es war nicht alles schlecht.
Es war nicht alles schlecht mit den Männern. Es war nicht alles schlecht.
Nein, es hat einfach der Fokus sich gewandelt. Aber bei mir. Aber was ist der Unterschied? Also es gibt ja immer auch Auseinandersetzungen in jeder Beziehung. Und die Auseinandersetzungen von Männern neigten dazu, jedenfalls bei mir und wie ich beobachte bei allen, es ins Grundsätzliche sofort zu lappen und in die Geschlechterfrage zu münden. Also zum Beispiel, es ist abgemacht, die Frau kocht, der Mann räumt auf und trägt den Müll runter. Der Mann trägt den Müll nicht runter. Wird sofort, ist wieder typisch Mann, dass er im Haushalt ist. So. Mhm. Bei zwei Lesben, die zusammen wohnen, ist man einfach eine faule Frau, die den Müll keine Lust hat, runterzutragen. Ja. Und da hängt nicht das die ganze Geschlechterauseinandersetzung dran.
Ja, weil ich hatte jetzt eigentlich noch ein schönes Zitat aufgeschrieben. Also das Zitat von dir war ja, älter werden als Lesbe ist einfacher. Und ich habe mal, als Hilde Knef noch lebte, kurz bevor sie starb, gab es ja ein Interview, und zwar der Bild-Zeitung. Und da stand in riesigen Buchstaben, am Altwerden ist alles scheiße. Die Buchstaben waren wirklich so groß. Und das ist natürlich auch ein bisschen typisch Hilde Knef. Ja, die hatte so eine brachiale Art.
Natürlich ist auch vieles scheiße. Man kriegt Zipperlein und das Gedächtnis. Ich muss ein bisschen früher anfangen, meine Texte zu lernen und so. Das merke ich schon.
Ja.
Und dass diese Zipperlein leugne ich ja überhaupt nicht. Mhm. Aber ich kann sie irgendwie besser wegstecken, weil ich diese durch mein Alter erworbene Luzidität habe, eine gewisse Klarsicht oder eine gewisse Fähigkeit, Dinge einzuordnen und auch sehr dankbar zu sein. Also ich finde, im Alter ist meine Fähigkeit, dankbar zu sein und Glück zu empfinden, auch stärker geworden. Ich freue mich über so viel, was ist. Und es ist gerade jetzt in diesem beschissenen Corona-Jahr, kann man das auch trotzdem für bestimmte Sachen sagen.
Ja.
Und ich schreibe, das ist was total Kindliches, was ich jetzt erzähle, aber ich schreibe jeden Abend in mein Tagebuch Danke und wofür ich dankbar bin an jedem Tag.
Das habe ich früher auch gemacht, aber da war ich wirklich ein Kind.
Ja, das ist aber total schön, auch für einen Erwachsenen. Mhm. Ich habe in diesem blöden Jahr jeden Tag irgendwas gefunden. Das bringt einen gut drauf, bevor man einschläft, und es macht den Sinn, den Geist wach für das, was schön ist. So, ich denke, die Wahrnehmungsfähigkeit ist auch differenzierter geworden. Und das ist gut am Alter. Ansonsten ist viel blöd. Und es gibt Menschen, die einem lieb sind, die sterben oder die krank sind. Und all das muss man verkraften. Also es gibt objektiv mehr Dinge, die blöd sind, die schwer sind, die einem schwerfallen und die traurig sind. Das schon. Und trotzdem ist auch die Fähigkeit, das als Teil des Lebens zu sehen, ist vielleicht stärker geworden.
Maren, sagt der Amerikaner. Maren, der Franzose. Und ich sage, Maren Kreumann ist hier. Frohe Weihnachten, einfach schon mal so, und den Menschen ein Wohlgefallen. Wie wird das denn, oder wie ist das so traditionell bei dir und ist ein großer Unterschied in diesem Jahr? Wie feierst du?
Also als Kind war natürlich Familie und alle haben gesungen. Die vier Brüder hatten verschiedene Stimmlagen, manche schon im Stimmbruch, manche noch nicht. Und jede Stimme hatte ihre Berechtigung. Das war ganz toll, das habe ich total genossen. Und meine Mutter hat nicht zum Nikolaus Geschenke gemacht, sondern die hat an allen vier Adventen uns was in die Schuhe getan. Und so Advent gehört immer, der Nachmittag war, man macht eine Kerze an, man verbrennt ein paar Tannennadeln und kokelt und dann singt man das ganze Repertoire der Lieder runter, meine Mutter am Klavier. Und das fand ich eigentlich immer sehr schön.
Ja.
So, und jetzt, seit ich natürlich aus dem Haus bin zu Hause, hat sich das anders entwickelt. Die letzten 10 Jahre war ich immer zur Ayurveda-Kur in Sri Lanka. Das entfällt natürlich dieses Jahr. Ja, muss ich, das ist auch Frage des Alters. Das muss ich schon machen, damit ich wieder in Schuss komme.
Muss schon sein, Sri Lanka. Schon.
Ja, es muss nicht unbedingt Sri Lanka sein. Das ist jetzt mein kleiner politisch inkorrekter Luxus. Aber diese Ayurveda-Kur, das tut mir schon gut.
Ja.
Also das muss ich auch, damit man nicht, das will ich ja nicht verschweigen.
Ja.
Und jetzt ist natürlich kein Ayurveda und ich bleibe einfach zu Hause in Berlin und sehe eine sehr begrenzte Anzahl von Menschen nacheinander. Und das ist aber auch möglich. Also es gibt ja Telefon, ich werde viel kommunizieren und ansonsten ein bisschen ruhig sein und das auch auch genießen. Wir wissen ja, es ist alles ambivalent und es gibt dann die Familienkräche und man streitet sich und
ja.
Man hat
bei uns immer ganz klassisch, Mutter knallte die Tür
ja.
Und nahm sich vorher ein Päckchen Zigaretten von ja. Irgendwie. Sie rauchte gar nicht. Ja.
Ja.
Nahm sich Zigaretten, knallte die Tür und weg war sie.
Ja.
Und das war immer ein ziemlicher fast traditionell.
Schon traditionell. Familie Koch wartet. Ja. Bei uns war immer, ja. Der Vater sollte immer den Weihnachtsbaum kommen, der hat ihn immer zu spät gebracht. Meine Mutter hat es durchgedreht. Darüber fing es schon an mit dem Familie. Und das mit, dass die Geschenke für die Kinder gleichmäßig waren. Und so. Also viele Kräche. Jetzt kann man das doch mal einfach anders, anders gestalten. Einfach
ja,
mal.
Aber wird gesungen.
Ja, also das Einzige, was mir wirklich fehlt, ist dieses Singen. Ich habe auch
mit
die letzten
Brüdern.
Jahre, also seit 50 Jahren, habe ich immer versucht, irgendwie so hinzukriegen, in der Vorweihnachtszeit mal nach Tübingen zu kommen. Da sind noch zwei meiner Brüder mit ihren Frauen bzw. Familien, wenn nicht die Kinder alle schon nach Berlin gezogen sind. So, dass ich immer die zwinge, dass mit an irgendeinem Tag vor Weihnachten mit mir einmal das Repertoire von früher durchgesungen wird.
Ja.
Das war meine große Rolle. Und jetzt geht das mit dem Singen natürlich gar nicht, weil Aerosole und ich müsste, wenn, dann ganz alleine singen und am Klavier selber. Das ist, was ich wirklich vermisse, auch die Mehrstimmigkeit, weil es auch so ein schönes Symbol ist für die Verschiedenartigkeit der Menschen, die dann doch zusammen stattfinden kann und jede Stimme auch im übertragenen Sinne hat ihre Berechtigung. Das finde ich sehr, sehr schön.
Ich traue mich ja gar nicht zu fragen, aber vielleicht können wir ja ein Lied kurz anstimmen, also eins, das dir am Herzen liegt. Zum Beispiel eins von diesen, die du mit deinen Brüdern gesungen hast.
Ach so, da war mein Lieblings natürlich Ihr Kinderlein kommet, war als Kind, findet man ein Lied, wo Kinder vorkommen, einfach super.
Ja. Ich fand immer das gut, wo es heißt, kehr mit meinem Besen bei euch ein und aus. Das ich verstanden habe, es heißt eigentlich, kehr mit meinem Segen. Oh, früher war es der Besen.
Das ist aber schön.
Ja. Also ihr Kinderlein kommt. Ich weiß nicht, ob ich wirklich mitsingen kann, aber aber wenn du es anstimmen könntest für uns.
Ja.
Oder ist das?
Ja, dann muss ich aber die Hauptstimme singen, die ist ja nicht so interessant. Ich singe immer die zweite und dritte Stimme bei uns.
Ach so.
Immer. Egal.
Ja.
Ihr Kinderlein kommt, oh kommt doch all.
Ich trau mich nicht.
So gut, mach mal. Er kommt in Bethlehem und seht, was in dieser hochheiligen Nacht der Vater im Himmel für Freude uns macht. So, und ich habe da immer gesungen, oh seht doch, da liegt sie auf Heu und auf Stroh. So, dritte, zweite Stimme. Deswegen, dieses Lied, das geht super vier, also dreistimmig.
Ja. Du hast uns auch noch einen festlichen Gegenstand mitgebracht.
Ja. Soll ich den mal?
Pack den mal aus.
Das ist nur die Unterlage, die habe ich separat mitgebracht, weil es schöner aussieht.
Dieser Gegenstand kommt also auf einem kleinen Untertellerchen. Jetzt wird hier ein Papier, bislang könnte es noch ein Schinken sein oder so.
Ja, könnte auch, da ist auch sonst, nee,
es
aber könnte sein.
Es ist ein Keramik-Dings, hat absolut Ähnlichkeit mit einer einzigen weiblichen Brust, geformt wie eine Brust, oben kleiner Nippel. Es ist jetzt nur mal so eine Vermutung von mir.
Total gut beschrieben. Der Nippel ist ein Docht und in dieses kleine Gefäß kommt normalerweise Petroleum. Das habe ich jetzt natürlich nicht mitgenommen wegen der Sauerei. Und hier ist ein Docht, da wo die Brustwarze wäre.
Ist es wirklich eine Brust?
Ich finde, es ist ein. Das hat die Keramikerin, glaube ich, nicht so gedacht. Aber ich finde immer, ich nenne es immer der Busenleuchter. Es ist hellblau, eine meiner bevorzugten Farben.
Ja.
Und es ist einfach ein sehr schönes, es ist eine relativ flache Brust, also keine pornografische Brust
sondern
es ist ein eleganter, beiläufiger, schöner, harmonischer
Busen.
Und da ist eben diese Brustwarze eben, wo der Docht ist. Das kann man sich vorstellen. Die würde so ein bisschen rausstehen. Ja, warum, weiß man nicht. Wahrscheinlich egal. Aber das ist ein schöner Gegenstand, den ich, das habe ich mir gekauft, als ich mein erstes Geld verdient habe.
Oh, dann hast du
bei,
das ja
oh
schon
Gott,
bald.
Ja, bei nach
Darf
oh Gott,
einmal
Herr
halten?
Pfarrer. Natürlich.
Oh, schwerer Busen aber.
Ja. Aber es ist schön, ne? Es fühlt sich, wenn du es alleine in die Hand nimmst, ist es noch busenartiger als mit der Unterteller.
Ja, das ist wirklich ein.
Das ist irgendwie ganz hübsch.
Ist aber niedlich.
Ja, ich habe noch nie sowas gesehen. Ich hatte noch nie, bei keiner Keramikerin habe ich so einen Gegenstand gesehen. Und die musste ich kaufen.
Ein festlicher, kleiner, blauer Busen steht hier vor mir. Brennt leider nicht. Kommen wir zu meinem festlichen Gegenstand.
Ach, du hast auch einen. Ja, warum nicht?
Es ist ein Weihnachtsbier.
Ja.
Also zu Weihnachten trinken die wenigsten Leute Bier, ich schon.
Ja.
Und darum habe ich dieses Weihnachtsbier mitgebracht.
Das
beginnt
ich
mit B, genau wie dein Busenbeleuchter.
Ja, wie schön. Ach, schön. Warum nicht Bier?
Ach, wie schön, wie festlich. Ja, viel mehr kann man dazu jetzt auch nicht sagen.
Naja, wenn man Würstchen mit Kartoffelsalat isst, kann man auch Bier trinken an
Weihnachten. Das stimmt wohl.
Also, das finde ich total okay.
Das stimmt
wohl. Wir wollen ja auch nicht hier schon wieder bewertende eingreifen.
Gar nicht. Also es ist tatsächlich, jetzt ist mir ganz festlich zumute hier bei Busen und Bier. Ich mache das jetzt natürlich auch auf, sehr klappig. Maren Kreumann, bevor du gehst in diese Weihnachtszeit, ist da noch eine Frage. Die haben die Redakteurin dieser Sendung, die liebe Katja und ich, uns gestellt. Beide sind wir über 40, beide können wir nicht kraulen. Uns also im Wasser fortbewegen, auf eine gute und kraftsparende Art und Weise. Du hast das kürzlich erst gelernt. Was ist der Trick, was ist das Geheimnis?
Man muss sich den Wellen anheimgeben. Ich habe das über 17 Jahre, 17 Sommer habe ich das gelernt, ohne es mir zuzugeben, dass ich es eigentlich können wollte. Aber ich wollte es lernen. Ich habe immer wieder versucht. Und im 17. Jahr, auf einmal habe ich gemerkt, ich habe die 50 Meter durchgehalten, weil ich richtig mit dem Kopf runtergegangen bin und es genossen habe. Es ist, man muss sich den Wellen, also dem Wasser, es ist ja im Pool meistens, dem Wasser anvertrauen und es mögen, dass man unter Wasser kommt. Und was mir geholfen hat, eine Schwimmbrille. Das kannte ich ja nicht. Ich bin ja kurzsichtig, ich habe Kontaktlinsen, ich habe nie unter Wasser was gesehen. Und als Kind auch nicht, weil ich so kurzsichtig war. Und mit der Schwimmbrille siehst du auf einmal unter Wasser. Und das hilft total, sich unter Wasser wohlzufühlen.
Also, meine lieben Damen und Herren, kraulen ist nicht etwa Hexenwerk oder so. Jeder kann es. Man muss einfach in die Welle rein. Ja. Und wer über 50 Meter nach 17 Jahren geschafft hat, der kann kraulen. Ganz einfach. Ganz einfach.
Man kann auch Unterricht nehmen übrigens.
Ja, das
Private stimmt. Stunden, das geht. Ja. Habe ich seit ich es kann, nehme ich Unterricht und zur Stilverbesserung.
Ach, zur Stilverbesserung.
Ja, das ist toll. Das ist toll.
Das ist wirklich stilvoll. Ich bedanke mich sehr herzlich für deinen wunderschönen Besuch hier. Habe du schöne Weihnachten
und
einen
guten
Rutsch in ein hoffentlich etwas besseres Jahr 2021. Ja. Und bis bald. Und an der nächsten Woche, da wird sie hier die liebe Sonja Koppitz begrüßen. Und ich sage jetzt einfach mal ciao. Muss Schluss machen, wird zu teuer.